Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Natri Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Marc Dingmanns, das Gehirn neueste Erkenntnisse der Neurowissenschaften über unser wichtigstes Organ und seine Macken, ist eine populärwissenschaftliche Einführung in Aufbau. Arbeitsweise und überraschende Eigenheiten des menschlichen Gehirns. Dingmann, Neurowissenschaftler und Vermittler des Fachs, ordnet verbreitete Alltagsfragen, etwa zu Wahrnehmung, Erinnerungen, Gefühlen, Schlaf oder Entscheidungen, in den Forschungsstand ein. Das Buch ist kein klinisches Lehrbuch und auch kein Selbstoptimierungsratgeber. Sein Ziel besteht vielmehr darin, verständlich zu zeigen, warum unser Erleben aus biologischen Prozessen hervorgeht, ohne daraus vorschnell einfache Erklärungen für Persönlichkeit oder Verhalten abzuleiten. Dabei verbindet es Grundlagenwissen über Nervenzellen, Hirnnetzwerke und chemische Signalübertragung mit den Macken, die im Alltag auffallen, fehlerhafte Erinnerungen, Wahrnehmungstäuschungen, emotionale Kurzschlüsse und begrenzte Aufmerksamkeit. Kennzeichnend ist die Betonung, dass das Gehirn kein zentral gesteuerter Computer ist, sondern ein dynamisches, arbeitsteiliges System. Gerade diese Perspektive macht sichtbar, weshalb viele eingängige Neuromythen wissenschaftlich nicht tragen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, das Gehirn als vernetztes System statt als Ansammlung isolierter Zentren. Ein zentraler Ertrag des Buches ist die Abkehr von der populären Vorstellung. Jede geistige Fähigkeit ließe sich einem einzelnen, klar abgegrenzten Hirnareal zuordnen. Bestimmte Regionen erfüllen zwar nachweisbar wichtige Aufgaben, etwa bei Bewegung, Sprache, Gedächtnis oder Verarbeitung von Sinnesreizen. Dingmanns neurowissenschaftliche Perspektive rückt jedoch die Kooperation zahlreicher Bereiche in den Vordergrund. Wahrnehmen, Planen oder Erinnern entstehen aus zeitlich abgestimmter Aktivität in Netzwerken, deren Beiträge je nach Aufgabe variieren können. Das erklärt auch, warum Hirnschädigungen nicht immer zu einfachen Ausfällen führen und weshalb ähnliche Symptome unterschiedliche Ursachen haben können. Die Netzwerkperspektive schützt vor einem verbreiteten Fehlschluss. Ein auffälliger Befund in einer Hirnregion beweist nicht automatisch, dass dort eine komplexe Eigenschaft wie Moral, Kreativität oder Intelligenz sitzt. Für Leserinnen und Leser ist dies besonders nützlich, weil Medienberichte häufig genau solche Verkürzungen nahelegen. Das Buch vermittelt damit nicht bloß anatomische Orientierung, sondern eine wissenschaftliche Denkweise. Hirnfunktionen müssen im Zusammenhang von Verschaltung, Aufgabe, Entwicklung und Verhalten verstanden werden. Die Leistungsfähigkeit des Gehirns beruht gerade auf seiner verteilten Organisation, nicht auf einer einzelnen Schaltzentrale. Zweitens, Wahrnehmung ist eine aktive Konstruktion und keine unverfälschte Kopie der Welt. Dingmann behandelt Wahrnehmung als aktiven Vorgang, bei dem das Gehirn eingehende Reize auswählt, ordnet und mit bereits vorhandenem Wissen verbindet. Augen, Ohren und andere Sinnesorgane liefern keine vollständige Weltbeschreibung. Sie übermitteln begrenzte, situationabhängige Signale. Erst die Verarbeitung im Nervensystem erzeugt daraus ein sinnvolles Bild. Aufmerksamkeit ist dabei keine bloße Steigerung der Wahrnehmung, sondern eine Auswahl unter konkurrierenden Informationen. Was außerhalb dieses Fokus liegt, kann trotz physischer Präsenz unbemerkt bleiben. Wahrnehmungstäuschungen sind in dieser Sicht keine bloßen Kuriositäten, sondern aufschlussreiche Beispiele für effiziente Verarbeitungsregeln. Das Gehirn nutzt Erwartungen und Kontext, weil es im Normalfall schnell handeln muss und nicht jede Einzelheit neu berechnen kann. Dadurch entstehen meist brauchbare Interpretationen, unter besonderen Bedingungen aber systematische Fehler. Diese Erklärung ist präziser als die Behauptung, Menschen seien einfach unaufmerksam oder ihren Sinnen grundsätzlich nicht zu trauen. Sie zeigt vielmehr, dass Wahrnehmung auf Wahrscheinlichkeiten, Auswahl und Deutung beruht. Daraus folgt eine praktische epistemische Vorsicht, die subjektive Gewissheit. Etwas klar gesehen oder gehört zu haben, ist kein verlässlicher Beleg dafür, dass die Situation vollständig oder korrekt erfasst wurde. Drittens, Erinnerungen werden rekonstruiert. Gespeichert wird nicht wie in einem Archiv, ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unzuverlässigkeit und zugleich dem Nutzen des Gedächtnisses. Erinnerungen werden nicht wie unveränderte Aufnahmen abgelegt, die später lediglich abgespielt werden müssten. Beim Erinnern wird Vergangenes vielmehr rekonstruiert, Informationen über Ereignisse, Orte, Gefühle und Bedeutungen werden erneut zusammengeführt. Dieser Prozess macht Gedächtnis flexibel, kann aber auch Lücken, Vermischungen und nachträgliche Veränderungen erzeugen. Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem subjektiven Eindruck großer Lebhaftigkeit und tatsächlicher Genauigkeit. Eine emotional starke oder oft erzählte Erinnerung kann sich sehr überzeugend anfühlen, obwohl Details im Lauf der Zeit verändert wurden. Das Buch liefert damit einen sachlichen Rahmen für ein Thema, das in Alltag, Zeugenaussagen und Selbstdeutung häufig missverstanden wird. Gedächtnisfehler sind nicht bloß ein Defekt eines ansonsten perfekten Speichers. Sie folgen teilweise aus denselben Mechanismen, die uns erlauben, Erfahrungen zu verallgemeinern, Wissen in neue Situationen zu übertragen und eine zusammenhängende persönliche Geschichte zu bilden. Dingmanns Darstellung legt daher nahe, Erinnerungen weder pauschal abzuwerten noch unkritisch zu absolutisieren. Entscheidend ist, ihre Rekonstruktionsnatur mitzudenken und die Bedingungen zu beachten, unter denen sie gebildet, wiederholt und abgerufen werden. Viertens. Emotionen und Entscheidungen beruhen auf Wechselwirkungen, nicht auf einem Kampf von Gefühl gegen Vernunft. Das Buch widerspricht dem einfachen Gegensatzbild, nachdem ein rationaler Teil des Gehirns ständig gegen einen emotionalen Teil ankämpfe. Emotionen sind keine bloßen Störungen klaren Denkens. Sie bewerten Situationen, bündeln körperliche und soziale Signale und helfen dabei, Aufmerksamkeit sowie Handlungsbereitschaft zu organisieren. Entscheidungen entstehen deshalb nicht unabhängig von Gefühlen, sondern aus Wechselwirkungen zwischen Bewertung, Erfahrung, Motivation, Gedächtnis und Kontrolle. Diese Sicht erklärt, warum Menschen unter Stress, Zeitdruck oder starker Erregung anders urteilen als in ruhigen Situationen, ohne daraus abzuleiten, dass jede Entscheidung vollständig durch einzelne Hirnchemikalien determiniert sei. Dingmanns Ansatz ist hier vor allem ein Korrektiv gegen neurobiologische Schlagworte. Begriffe wie Dopamin werden in öffentlichen Debatten oft so verwendet, als ließe sich komplexes Verhalten auf einen einzigen Glücks- oder Belohnungsstoff reduzieren. Tatsächlich wirken Botenstoffe in vielen Schaltkreisen und Zusammenhängen. Der Gewinn dieser differenzierten Darstellung liegt darin, Verhalten weder zu moralisieren noch biologistisch zu vereinfachen. Wer Entscheidungen verstehen will, sollte sowohl die situative Bedeutung von Emotionen als auch die Grenzen bewusster Selbstkontrolle berücksichtigen. Vernunft und Gefühl sind keine getrennten Betriebsarten, sondern miteinander verflochtene Leistungen eines biologischen Systems. Schließlich, Plastizität eröffnet Veränderung, widerlegt aber keine biologischen Grenzen. Neuroplastizität gehört zu den wirkungsmächtigsten, aber auch am häufigsten überdehnten Ideen der modernen Hirnforschung. Dingmanns Zugang macht verständlich, dass das Gehirn sich durch Erfahrung, Lernen, Übung, Entwicklung und Verletzung verändern kann. Verbindungen zwischen Nervenzellen werden fortlaufend beeinflusst, Funktionen können sich in gewissem Umfang an neue Bedingungen anpassen. Daraus folgt jedoch nicht, dass jede Fähigkeit beliebig trainierbar oder jede psychische Belastung allein durch Willenskraft umkehrbar wäre. Die konkreten Möglichkeiten hängen unter anderem von Lebensphase, Aufgabe, Ausgangslage, Dauer der Erfahrung und den beteiligten Netzwerken ab. Gerade diese Einschränkung unterscheidet wissenschaftliche Plastizität von der verbreiteten Selbstoptimierungsbotschaft eines grenzenlos formbaren Gehirns. Die plastische Organisation hilft zu verstehen, warum Lernen Wiederholung, Rückmeldung und Zeit benötigt und weshalb Gewohnheiten nicht einfach durch Einsicht verschwinden. Zugleich erklärt sie, warum Entwicklung nicht als starres Schicksal betrachtet werden sollte. Das Buch positioniert Plastizität damit als empirisches Prinzip, nicht als Versprechen. Für die Leserschaft entsteht ein realistischeres Bild. Das Gehirn bleibt veränderbar, aber Veränderungen sind körperlich verankert, kontextabhängig und oft schrittweise. Diese Perspektive verbindet Hoffnung auf Anpassung mit der notwendigen Vorsicht gegenüber überzogenen Trainings-, Gesundheits- und Produktivitätsbehauptungen. Zusammenfassend: Das Gehirn richtet sich an Leserinnen und Leser, die aktuelle Neurowissenschaften ohne formales Vorwissen verstehen möchten, aber keine Sammlung spektakulärer Hirnfakten suchen. Besonders geeignet ist es für Menschen, die Meldungen über Dopamin-Gehirnscans, Gedächtnistraining oder angeblich fest lokalisierte Persönlichkeitsmerkmale kritisch einordnen wollen. Auch für Lehrende, Studierende angrenzender Fächer und interessierte Laien bietet die Darstellung einen belastbaren, begrifflichen Rahmen. Der praktische Nutzen liegt weniger in schnellen Verhaltensrezepten als in einer besseren Einschätzung eigener Wahrnehmung, Erinnerung und Entscheidungsprozesse. Wer weiß, dass Aufmerksamkeit selektiv ist und Erinnerungen rekonstruiert werden, kann mit subjektiver Gewissheit vorsichtiger umgehen. Wer Plastizität nicht mit grenzenloser Selbstformung verwechselt, beurteilt Lern- und Optimierungsversprechen realistischer. Intellektuell zeichnet sich das Buch dadurch aus, dass es Komplexität nicht durch bloße Vereinfachung ersetzt. Es erklärt zentrale Mechanismen zugänglich, ohne aus einzelnen Hirnregionen, Botenstoffen oder bildgebenden Befunden vorschnelle Aussagen über den Menschen abzuleiten. Gegenüber vielen populärwissenschaftlichen Büchern desselben Feldes liegt seine Besonderheit daher in der Verbindung von alltagsnahen Fragen mit methodischer Zurückhaltung. Dingmann behandelt die Macken des Gehirns nicht als exotische Ausnahmen, sondern als Folgen einer Verarbeitung, die effizient, anpassungsfähig und unvermeidlich begrenzt ist. Das macht die Lektüre zu einer fundierten Einführung in neurowissenschaftliches Denken statt zu einem Katalog vermeintlicher Selbsthacks. Wenn Sie unterstützen möchten, Mark Dingmann, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.